Das ist Abwechslung mal ein paar touristische Eindrücke dieser antiken Stadt Laodicea, die in der heutigen Türkei liegt. Wäre vielleicht mal noch eine Idee für eine nächste Gemeindefreizeit oder sowas, diese Gegend sich mal anzuschauen. Also wenn man die Bilder so sieht, kann man schon so einen kleinen Eindruck bekommen von dem immensen Reichtum und der riesigen Bedeutung, die in dieser alten Stadt Laodicea zu finden war. Das war richtig so ein Knotenpunkt, da war richtig was los in dieser Stadt. So rein von der Lage her befindet sich Laodicea so auf einer Hochebene, richtig schön überragend, schönen Blick auf das ganze Tal hinunter. Also richtig, da lässt sich wirklich, ließ sich gut wohnen, heute nicht mehr so richtig, es sind nur noch die Trümmer geblieben. 10 Kilometer südlich von dem heutigen Pamukkale, also wer mal die Türkei fliegt oder fährt, kann sich das dann noch heute auch anschauen. Dieser riesige Reichtum der Stadt Laodicea ist vor allem auf zwei Besonderheiten zurückzuführen. Das eine war eine reich blühende Textilindustrie und das andere war die pharmazeutische Industrie, die ebenfalls in dieser Stadt Laodicea stark ausgeprägt waren. In der Gegend von Laodicea hat man eine Anzahl von schwarzen Schafen gezüchtet. Und diese Wolle, die die Schafe gegeben hatten, waren sehr hochwertig. Und da konnte man also richtig hochwertige, edle Kleider in der schwarzen Modefarbe der damaligen Zeit dann auch kaufen. Das ganze Römische Reich wurde eingedeckt mit diesen schwarzen Kleidern. Zudem hatten sie in der Gegend von Laodicea eine Wurzel gefunden. Und mit dem Extrakt dieser Wurzel und dem stark mineralhaltigen Thermalwasser, was in der Nähe von Laodicea anzutreffen war, konnten sie diese schwarzen Stoffe purpurrot färben. Und die ganze Flotte der Königin Kleopatra zum Beispiel, die ganzen Segel der Flotte wurden genäht aus diesen roten, purpurroten Stoffen aus Laodicea. Und das war natürlich ein Riesengeschäft, was die damals machen konnten, diese Leute, die in der Textilindustrie gearbeitet hatten. Das zweite war die pharmazeutische Industrie. Da hatten sie aus Nartenöl ein Heilmittel gefunden, gegen Ohrenkrankheiten vorzugehen. Und außerdem aus dem phrygischen Pulver in Verbindung mit diesem mineralhaltigen Thermalwasser hatten sie Tabletten hergestellt, die dann verkauft werden konnten. Und dann wurden sie vom Anwender in einem Mörser zerstampft, zerstoßen, mit dem Wasser angerührt und dann in die Augen gerieben. Und das war also eine entzündungshemmende Augenpaste. Und das war natürlich super, absolut genial. So war es nachvollziehbar, dass man hier versucht hat, Laodicea, obwohl es auf dieser Hochebene gelegen war, irgendwie an die großen Handelsstraßen anzubinden, um die ganze damalige bekannte Welt, das ganze Römische Reich mit diesen hochwertigen Produkten aus Pharma und aus der Textilindustrie auch anbinden zu können. So war ein Riesenreichtum in dieser Stadt zu finden. Also die hatten nicht nur ein Amphitheater, wie es in den damaligen römischen Städten üblich war, die hatten zwei Amphitheater, insgesamt 20.000 Sitzplätze, die sie da geben konnten. Die hatten riesige Prachtstraßen, Einkaufsstraßen, zahlreiche Tempelanlagen und eine öffentliche Badeanstalt mit Thermalwasser. Also das Bad Bellingen der damaligen Zeit war in Laodicea zu finden. Und um diese Wasserversorgung zu gewährleisten, haben sie ein richtig interessantes System an Rohren und Aquädukten zu dem damaligen oder zum heutigen noch Pamukkale. Das sind heiße Quellen, die 50 Grad heißes Wasser speisen, gebaut mit Pumpenanlagen, das Wasser 10 Kilometer weit übers Land gepumpt, bis es dann in Laodicea dann wieder durch das Röhrensystem in die Badeanlage fließen konnte. Also eine absolute architektonische und ingenieurmäßige Meisterleistung, die sie damals hergestellt hatten, zeigt natürlich auch diesen riesigen Reichtum. Es war klar, nach diesen 10 Kilometern hatte das Wasser nicht mehr diese 50 Grad Temperatur, sondern es hat sich dann auf die Umgebungstemperatur der jeweiligen Jahreszeit angepasst. Aber immerhin, es war fließendes Thermalwasser in Laodicea. Absolut genial. Deswegen macht es auch enorm viel Sinn, dass in Laodicea auch eine Gemeinde gegründet werden musste. Immer in den Knotenpunkten, da mussten auch Gemeinden sein. Das hat absolute strategische Bedeutung und man kann von diesen Zentren aus wieder viele andere Außenorte erreichen mit dem Evangelium von Jesus Christus. Wir wissen nicht genau, wie die Gemeinde in Laodicea entstanden ist. Mit größter Wahrscheinlichkeit war Paulus selber aktiv nicht daran beteiligt, aber er hatte Kontakte zur Gemeinde in Laodicea und hat dieser Gemeinde auch einen Brief geschrieben, der uns allerdings nicht mehr bekannt ist. Ist nicht erhalten, aber er nimmt einen anderen Brief darauf, auf diesen Laodicea-Brief Bezug. Aber wir haben heute noch den Brief, den Jesus an diese Gemeinde in Laodicea geschrieben hat, im Ende des ersten Jahrhunderts. Und mit diesen Hintergrundinformationen von dem kleinen Videoclip können wir diesen Brief von Jesus auch viel besser verstehen und einordnen, was Jesus damit sagen wollte und worauf er in diesem Brief auch Bezug nimmt. Ich möchte diesen Brief mal vorlesen. Sie können es hier vorne mitlesen oder auf den Infoblättern, die auf die Stühle verteilt worden sind, da auch in der englischen Sprache. Offenbarung Kapitel 3, 14 bis 22, der Brief von Jesus an die Gemeinde in Laodicea. Da geht dann folgendermaßen: Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Laodicea. Das ist die Botschaft dessen, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Ich werde jeden, der siegreich ist, einladen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich siegreich war und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit dieser Brief von Jesus. Da steckt so viel drin, wir können es eigentlich nur an der Oberfläche heute betrachten, in dieser Zeit, die wir haben, aber es gibt so viel her. Ich finde es bemerkenswert zum ersten Mal, dass Jesus hier an den Gegebenheiten der damaligen Zeit und der Geschehnisse in Laodicea so unmittelbar anknüpft. So viele Parallelen hier drin. Er spricht vom lauwarmen Wasser zum Beispiel. War klar, jeder hat sofort das Bild von den Röhren, von dem Thermalwasser, von den Aquädukten, war sofort in Bezug hergestellt. Er spricht vom Gold, da war klar, der Reichtum in Laodicea, die weißen Kleider als Kontrast zu den Modefarben Schwarz und Rot, die dort üblich waren. Der Augensalbe, jeder wusste sofort, worauf Jesus anspielte. Zum Zweiten fällt mir sofort auf, dass Jesus in dieser Gemeinde Laodicea überhaupt nichts gefunden hat, was er hätte lobend erwähnen können. Es war nicht leicht zu verkraften. Aus dem Mund des Eigentümers, aus seiner Feder letztlich, zu hören, dass da gar nichts ist, was vor seinen Augen Bestand haben kann. Außerdem, zum Dritten, finde ich es sehr erschreckend, wie die Selbsteinschätzung der Gemeinde überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, wie Jesus diese Gemeinde sieht. Die haben sich selber so gesehen und Jesus sieht die völlig anders. Und da gab es überhaupt keine Übereinstimmung. Wir schauen uns das mal näher an. Die Gemeinde sagt hier von sich selber, so wird sie von Jesus zitiert: Ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts. Also eine unabhängige Gemeinde, die alles hat, was sie braucht. Es ist ja erstmal überhaupt gar nicht schlecht, Geld zu haben, auch genügend Geld zu haben für eine Gemeinde. Ohne Geld ist Gemeindearbeit ja nur sehr schwer möglich. Und es ist auch als Gemeinde erstmal überhaupt nicht schlecht, mit dem, was man hat, zufrieden zu sein. Keinen Mangel zu empfinden. Denn das ermöglicht, unabhängig von irgendwelchen Sponsoren, unabhängig von öffentlichen Einrichtungen, Gemeindearbeit ganz ausschließlich im Sinn von Jesus machen zu können. Diese Unabhängigkeit ist zunächst einmal nicht schlecht. Und dennoch wird das hier in diesem Brief von Jesus nur negativ beschrieben. Was hat da passiert? Der entscheidende Fehler in dieser Gemeinde war, dass sie aus dem Reichtum und der finanziellen Unabhängigkeit abgeleitet haben, dass in der Gemeinde jetzt alles okay ist. Alles ist in Ordnung. Der sichtbare Reichtum, der Luxus und der Komfort zeigen, dass Jesus mit unserer Gemeinde zufrieden ist. Deswegen segnet er uns mit diesen großen Reichtümern. Der Segen zeigt sich darin, dass eine Gemeinde reich wird, war ihre falsche Haltung. Oder umgekehrt, wenn es einer Gemeinde an Geld fehlt, läuft etwas schief. Da hält Gott seinen Segen zurück. Das ist das falsche Denken. Ein falsches Denken, das vielleicht alttestamentlich noch begründet werden kann, aber im Neuen Testament schon längst überholt ist. So überholt wie die Steinigung von Ehebrechern. Jesus lehrt uns etwas ganz anderes. Jesus lehrt uns, dass der Reichtum einerseits und der Segen andererseits nicht miteinander verknüpft sind. Da wird von ihm eine ausgesprochen arme Gemeinde wie Smyrna gelobt für ihr blühendes Gemeindeleben. Die Gemeinde in Philadelphia mit ihrer kleinen Kraft wird ermutigt, ist gesegnet. Und dagegen diese reiche, selbstzufriedene und unabhängige Komfortgemeinde in Laodicea findet Jesus einfach nur zum Ausspucken. Wir müssen diese Sätze unbedingt für uns selber hören. Denn wir leben tatsächlich im Westen in einem ausgesprochenen Wohlstandsgebiet, in dem Komfort und Luxus eine absolut große Rolle spielen und leicht in der Lage sind, unser Denken zu vernebeln. Wir sind reich. Allein schon, wenn wir heute Morgen beim Frühstück wählen konnten, ob wir jetzt Honig oder Marmelade auf das Brot schmieren, sind wir reich. Reicher als die meisten anderen Bewohner dieser Erde. Allein wir haben manchmal das Maß verloren. Wenn wir eine Tür hinter uns schließen können, um die Kälte draußen zu halten und mit einer Heizung sogar im Inneren noch die Temperatur regeln können, sind wir reich. Laodicea, diese Gemeinde, diese Komfortgemeinde, ist uns hier viel, viel näher, als es auf den ersten Blick erstmal den Anschein hat. Für unsere Gemeinde und für unsere Beziehung zu Jesus ist deshalb dieser Brief an die Gemeinde in Laodicea für uns so brennend hochaktuell. Denn hier hat Jesus uns heute als Gemeinde im Westen, im reichen Westen, Zentrales mitzuteilen. Diese Jesus-Einschätzung ist für uns von größter Bedeutung. Schauen wir uns mal an, wie Jesus diese Gemeinde sieht. Er stellt hier in seinen Zeilen das lauwarme Christsein, das er in der Gemeinde in Laodicea festgestellt hat, an den Pranger. Das Wasser, das über 10 Kilometer langes Röhrensystem, über Aquädukte und Röhren in Laodicea dann ankam, von Pamukkale, das ist nur noch lauwarm, hatte nur noch die Umgebungstemperatur. Das ist zum Ausspucken, das kann man nicht trinken, stellt Jesus fest. Heiß wäre okay, Teebeutel reinhängen, wunderbar, Tea Time. Kalt wäre auch in Ordnung. So erfrischendes Getränk in der Hitze eines Tages, super. Aber diese lauwarme Brühe, einfach nur eklig. Und wie schnell kann das geschehen, dass mein Glaube an Temperatur verliert? Oder wie es in dem Lied vorher drin war, von der Glut im Herzen blieb nur noch Flimmern. was als heiße Liebe zu Jesus und einem brennenden Herzen für ihn begonnen hat, wird so leicht abgestanden, kühlt ab und verliert im Laufe der Zeit an Bedeutung, an Gewicht. Was eine lebendige und intensive Beziehung zu Jesus war, wird im Laufe der Zeit schnell zur Routine, zu einer Gewissensberuhigung, zu einer Randerscheinung, zu Fußnote, zum Sonntagvormittagprogramm. Und das war's dann. Und man merkt beim verbleibenden Wohlstand und dem Komfort und einem gesunden Körper gar nicht, wie Jesus ausgezogen ist. Er ist nicht mehr bei mir zu Hause und steht draußen vor der Tür. Vor der Tür meines Lebens. Das ist einer der schlimmsten und gleichzeitig einer der schönsten Sätze der Bibel. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten. Und wir werden miteinander essen. Manchmal wird dieser Satz bei einer evangelistischen Ansprache zitiert. Dann, wenn Leute vor einem sitzen, die Jesus noch nie in ihr Leben eingeladen haben und mit ihm vielleicht auch überhaupt nichts anfangen konnten bisher. Es ist auch nicht falsch. Nur jetzt in diesem Originalbrief von Jesus wird das in einem ganz anderen Zusammenhang erwähnt. Und das ist wichtig beim Bibellesen immer, grundsätzlich immer, den Zusammenhang einer Bibelstelle zu betrachten. Denn mit Bibelstellen kann ich jede falsche Lehre begründen. Deswegen der Zusammenhang ist von größter Bedeutung. In der Gemeinde in Laodicea, so heißt der Zusammenhang, ist Jesus ausgezogen. Er war schon mal drin. Bei vollem Programm in der Gemeinde, bei laufenden Aktivitäten, geht Jesus raus und schließt die Tür hinter sich. Er will sich das einfach nicht länger antun. Dass sich Leute zwar in seinem Namen treffen, aber mit ihm letztlich gar nichts zu tun haben wollen. Er hat es einfach satt, missbraucht zu werden von Leuten, die letzten Endes nicht ihn, sondern den Komfort suchen, den Wohlstand, die Gesundheit, das Hobby, die freie Zeit, den Urlaub anbeten. Und Jesus geht. Und keiner kriegt es mit. Dann macht diese Gemeinde Lobpreis. Und Jesus ist schon längst raus. Die drehen ein frommes Rad, das aber nicht mehr ist als Religion, Kultur, Brauchtum. Die sind nicht mehr heiß auf Jesus, nicht mehr brennend, nicht mehr Feuer und Flamme für ihn. Die sind aber auch nicht kalt. Kalt, so wie meinetwegen Atheisten, die ohne Berührung mit Jesus aufgewachsen sind und Jesus ganz bewusst auch aus ihrem Leben ausklammern. Ja, die wissen wenigstens, worauf sie verzichten, wenn sie Jesus außen vor lassen. Hier in Laodicea läuft ein frommer Betrieb, aber Jesus, der Chef, hat gekündigt. Die feiern an Weihnachten Happy Birthday, Jesus. Aber der ist gar nicht auf der Party. Und keiner merkt es. Das war es, was mir so eiskalt den Rücken runterläuft. Keiner kriegt es mit. Einer der schrecklichsten Sätze der Bibel. Ich stehe vor der Tür Vielleicht beschreibt dieses Wort lauwarm auch Ihr persönliches Leben. Oder jetzt ohne respektlos zu werden, ich sage es mal ganz persönlich, vielleicht beschreibt dieses Wort lauwarm dein Leben. Es ist so, als ob Jesus dir persönlich diesen Brief geschrieben hätte. Er sieht dich und möchte dich mit diesen Zeilen abholen, erreichen, aufrütteln. Viel zu sehr liebt er dich, als dass er es dir beleidigt jetzt irgendwie verschweigen wollte, dass er raus ist. Jesus liebt dich so sehr, dass er sich traut, dir das zu sagen, dass er raus ist, um dich wieder ganz neu für sich zu gewinnen. Denn dieser Satz wird jetzt gleichzeitig zu einem der schönsten Sätze der Bibel. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich habe mir das mal überlegt, würde ich das so tun, wenn ich bei einer Party rausfliege, nicht willkommen bin, draußen vor der Tür stehen zu bleiben, wie lange halte ich das durch, draußen zu bleiben und dann auch noch anzuklopfen? Und Jesus tut das. Er klopft an und bittet erneut um Einlass. Keine Spur davon, dass er vielleicht schmollen könnte, nachdem er so absorbiert und in die Ecke gedrängt wurde. Er klopft. Und wenn wir ihm öffnen, dann kommt er nicht erst mal mit so einer riesigen Generalabrechnung, einer Standpauke, was fällt dir überhaupt ein und so. Nee. Wenn wir ihm öffnen, ist das für unsere Beziehung ein Neuanfang. So, als ob nichts geschehen wäre. Was für ein Glück. Das ist die Chance des Lebens überhaupt. Nimm das doch mal ganz für dich persönlich. Jesus klopft bei dir an. Auch für uns als Gemeinde, als ganze Gemeinde. Jesus klopft bei uns an, um uns erreichen zu können. Nun, wie sieht so ein Neuanfang denn aus? Schauen wir mal, was Jesus hier feststellt in dieser Gemeinde. Es sind 4 verschiedene Schritte, die er sagt. Der erste Schritt des Neuanfangs, er will mir einen Blick schenken für den wirklichen Reichtum. Das zu sehen, was wirklich reich macht. Dieser Reichtum, den er gibt, besteht eben nicht aus materiellen Gütern. Das Gold, das Jesus mir schenken will, ist ein Glaube, der durch Krisen und Krankheiten, Leiden und Verfolgung geläutert und bewährt wurde. Ein Glaube, der in Jesus selber als Person den größten Reichtum und seine Mitte gefunden hat. Ein Glaube, der sich um Jesus dreht und nicht um seine Gaben. Ein Glaube, der Feuer und Flamme ist für Jesus, meinen Herrn, selbst durch schwere Wegstrecken hindurch. Das ist das Gold, das von Feuer geläutert wurde, wie es Jesus hier schreibt. Das Zweite, was für Neuanfang wichtig ist, er will, dass ich von ihm ein weißes Kleid bekomme. Also gerade nicht in den Modefarben Rot und Schwarz, wie es in Laodicea üblich war und dann in die ganze römische Welt verteilt wurde. Jesus will, dass es mir in der Beziehung mit ihm vor allem darum geht, dass ich ihm gefalle. Wie die anderen denken, ist mal völlig nebensächlich. Es geht nur um uns beide. Auf Jesus kommt es an. Dieses weiße Kleid, das Jesus mir geben will, wird später in der Offenbarung noch entfaltet als das Hochzeitskleid seiner geliebten Braut. Wir haben es bei Aileen vorher sehen können. Wunderschönes Brautkleid, weiß, strahlend, leuchtend weiß. Das ist das weiße Kleid, von dem Jesus hier spricht. Ein Hochzeitskleid seiner geliebten Braut, nämlich seiner Gemeinde, die sich für diesen großen Tag der Hochzeit vorbereitet hat und deswegen schmückt und herausputzt, dass es wirklich, dass alle angesteckt werden von diesem Strahlen und Leuchten, das dieses Brautkleid zum Erkennen gibt. Jesus will, dass seine Gemeinde als seine Braut mit ihm als Bräutigam voller Liebe verbunden ist und deren ganzes Verlangen nur darin besteht, ihm dem Bräutigam zu gefallen. Das Dritte, was für diesen Neuanfang wesentlich ist, Jesus will, dass ich mir bei ihm Augensalbe kaufe. So drückt er es aus. Ja? Er will, dass ich lerne, mein Leben so zu sehen, wie er es sieht. Also, dass meine Selbsteinschätzung immer mehr mit der Jesus-Einschätzung in Einklang kommt. Er will, dass mir das wichtig wird, was ihm auch wichtig ist. Dass ich mir nicht mehr selber in die eigene Tasche lüge, sondern dass ich schneller erkenne, wenn er in meinem Leben an den Rand geschoben wird, zur Nebenrolle degradiert wird. Er will, dass ich schneller sehe, wenn er sich zurückzieht. Und das Vierte, vor allem anderen noch, Jesus will, dass ich mein Leben öffne für ihn, dass er in meinem Leben zum Essen kommen kann. Und das ist ein Bild, was im Orient natürlich sofort klar ist, wie das zu verstehen ist. Denn gerade im Orient ist die gemeinsame Mahlzeit ein Zeichen größter Wertschätzung und Gastfreundschaft, ein Zeichen der ungetrübten und tiefsten herzlichen Gemeinschaft, die man pflegen kann miteinander, an einem Tisch zu sitzen. Und jetzt stell dir dieses Bild mal so ganz persönlich für dich vor. Jesus klopft. Was hindert es, ihm die Tür zu öffnen? Lade ihn ein. Jesus, komme in mein Leben. Zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal. Komm in mein Leben. Du hast lange genug geklopft. Sei willkommen. Lass dich nieder. Entzünde das Feuer, das nur für dich brennt. Räume auf. Gestalte. Verändere. So wie du es willst. Und Jesus kommt und nimmt bei dir Platz. Der größte König, der höchste Herrscher, die oberste Instanz des Universums kommt in dein Leben, um darin zu bleiben. Und was im Persönlichen gilt, kann auch die ganze Gemeinde in Laodicea erleben. Jesus will nicht länger draußen vor der Tür bleiben. Er will ins Zentrum des Geschehens. Hier ist sein Platz, der ihm in der Gemeinde exklusiv gehört. Jesus in der Mitte. Da, wo sich alles, mein Leben und das Gemeindeleben, nur um ihn dreht, wo er Dreh- und Angelpunkt sein kann, alles von ihm seine Bedeutung und seine Berechtigung erfährt. Wäre das nicht die einmalige Chance dieses Gottesdienstes heute, an diesem Sonntag? Jesus in die Mitte des Lebens zu nehmen, von ihm wieder neu entzündet zu werden, angesteckt, begeistert, erfüllt, voller brennender Liebe. Ich möchte einige Momente der persönlichen Stille anbieten. Da betet niemand jetzt groß laut, sondern jeder kann für sich nachdenken. Schauen, wo ist Jesus in meinem Leben? Draußen oder drinnen? In der Ecke? Im Zentrum? Jeder kann in diesen stillen Momenten die Tür öffnen für Jesus, ihn einladen, das erste Mal oder auch zum wiederholten Mal, völlig egal. Auf sein beharrliches Klopfen mit dem Öffnen der Tür reagieren. Und gleich im Anschluss an den Gottesdienst stehen hier vorne auch die Mitarbeiter der PrayStation bereit und können für dich und mit dir gemeinsam ebenfalls dafür beten, und das ist für viele hilfreich, zu diesem ganz persönlichen Entschluss, Jesus in die Mitte des Lebens zu holen, jemanden zu haben als Zeuge, als Bekräftigung. Ja, das war das damals am 24. November 2013. Das war mein Türöffnen für Jesus. Diese Mitarbeiter stehen hier vorne da, beten dafür. Die sind absolut diskret und der Verschwiegenheit verpflichtet. Nimm es für dich in Anspruch. Komm einfach nach vorne. Aber egal, wie du es haben möchtest, wo du dein Gebet am besten formulieren möchtest, lass diesen Tag nicht verstreichen, ohne Jesus die Tür geöffnet zu haben, ohne ihn in die Mitte des Lebens geholt zu haben. Denn es kann dir für alle Ewigkeit nichts Besseres passieren. Jetzt einige Momente der ganz persönlichen Stille, und ich schließe diese Stille mit einem Gebet ab. Was für ein unbeschreibliches Geschenk für uns, dass du selbst von draußen unablässig klopfst, um Einlass bittest. Und so möchten wir dich einladen, bei uns Platz zu nehmen, in die Mitte zu kommen. Jesus, du sollst nicht länger nur eine Fußnote sein, eine Randerscheinung, sondern das Zentrum unseres Lebens, an dem sich alles ausrichtet, unsere Gedanken an dir gemessen werden, unsere Blicke von dir kontrolliert werden, unser Verhalten, unsere Einstellungen an dir selber sich orientieren. Jesus Christus, komm du in die Mitte unseres Gemeindelebens, dass nicht der fromme Betrieb sich verselbstständigen, sich von dir entfernen und ohne dich weiterlaufen, sondern dass alles, was wir auch als Gemeinde tun und lassen, von dir her bestimmt wird. Lass uns hören, wie du unsere Gemeinde siehst und was dir wichtig ist für sie. Und so lass uns dieses große Glück erleben, als persönliche Menschen, aber auch als ganze Gemeinde, was es bedeutet, dass du im Zentrum bist, dass dir die Mitte gehört, das Herz unseres Lebens und auch unseres Gemeindelebens.